Unsere neue Reihe für die nächsten drei Gottesdienste beschäftigt sich mit Vision. Jetzt hat irgendein Bundeskanzler schon mal gesagt, wer eine Vision hat, muss zum Arzt gehen. Aber das sehen wir nicht ganz so, sondern wir glauben, dass eine Vision in Blick für was Großes, so wie jemand, der auf so einem Berg steht und das Umland sieht, wer eine Vision haben möchte oder dass eine Vision stirbt, wenn sie nicht ständig am Leben gehalten wird. Und wir brauchen als Kirche eine Vision und wir wollen euch ein Stück weit daran teilhaben lassen, an dem, was wir sehen. Und hoffentlich ist das kompatibel mit dem, was Gott sieht für Kirche. Und für euch, die ihr vielleicht da seid, konfessionslos und kritisch, seid irgendwie reingeschneit, euch hat jemand eingeladen, für dich soll diese Reihe in dem Sinne sein, dass du nachvollziehen kannst, für was Herzfabrik steht. Was für eine Kirche wollen wir sein? Und das soll nachvollziehbar sein. Und für uns, die ihr irgendwie so mit von der Partie seid, die ihr irgendwie im Kernteam seid und überzeugt seid und gern hier seid, dass wir uns gemeinsam neu motivieren, unser Leben und unsere Kirche so zu gestalten, dass wir Kirche so leben, wie es der Erfinder, der größte Visionär, wie es Gott möchte. Dazu soll die Reihe sein. Und ich habe wieder drei Punkte, ganz klassisch, man kann sich das leicht merken. Was ist unsere Vision als Kirche? Ist das Erste. Das Zweite, was ist der Antrieb oder der Brennstoff dieser Vision? Habe ich das genannt? Und das Dritte, was bedeutet denn das jetzt eher praktisch? Wie können wir diese Vision leben? Erstens, was ist unsere Vision als Kirche? Und wir werden jetzt gemeinsam ein Bild sehen. Das hast du vielleicht schon gesehen, wenn du auf unsere Homepage gehst. Und das ist so das erste Bild, was dich anmacht, wenn du auf unsere Seite gehst, auf unsere Website. Das kannst du natürlich nicht lesen. Und deswegen habe ich gedacht, oldschool, wir müssen das mal nach einer Flipchart ein bisschen erklären. Wer von euch nicht weiß, was eine Flipchart ist, das ist also so ein Ding, wo man richtig noch drauf schreiben kann. Also nichts Elektronisches, sondern so richtig mit Stift und so. Danke, Dominik. Und das habe nicht ich geschrieben, sondern meine Frau, weil ich bin des Schreibens völlig unwürdig und unfähig. Das kann ja niemand lesen. Das ist das, was wir wollen. Das ist so mal in drei Ebenen, in drei Sphären beschrieben, was wir als Herzfabrik gern wollen. Und das steht ähnlich bei über uns. Dass du lesen kannst, was wir wollen. Wir wollen in drei Ebenen irgendwie diese Vision versuchen, auf die Straße zu bringen. Wir möchten gerne, erstens, ist eine Bewegung in der Vertikalen, von unten nach oben, von oben nach unten. Wir möchten gern diesen Gott mehr lieben und Herzen berühren. So steht es auch hier. Gott lieben und Herzen berühren. Es hat was mit Emotionen zu tun, mit Begeisterung, die daraus wächst, weil wir verstanden haben, dass Gott uns tatsächlich liebt. Dass er in unserem Herzen regiert, dass unser Herz schlägt für ihn, weil sein Herz für unseres schlägt. Gott lieben, Herzen berühren. Die zweite Ebene ergibt sich daraus, logischerweise, es ist die horizontale von Mensch zu Mensch. Wir wollen Menschen sehen, Menschen wahrnehmen. Wir wollen eine Kirche sein, die für Menschen da ist. Wir wollen die Nächsten sehen. Und Herzen verändern. Den Nächsten sehen und Herzen verändern. Und wir glauben, wenn das passiert, diese zwei Bewegungen, dass dann automatisch das Dritte passiert. Wir wollen eine Kirche sein, die unser Umfeld prägt. Die unser Umfeld, das Goldstall, das Vogtland prägt. Wir wollen Herzen bewegen. Und wir wollen, dass hier was abgeht. Dass hier in der Region was entsteht. Wir wollen unser Umfeld prägen, wir wollen Herzen bewegen. Das sind die drei Bewegungen von Herzfabrik. Das ist, was wir wollen. Was heißt das so im Einzelnen? Gott lieben, unser Herzen berühren. Ich kann das nur ansatzweise skizzieren. Wir träumen davon, dass die Zahl derer wächst in unserer Kirche und da draußen, die mit Überzeugung, mit Hand auf dem Herzen sagt und lebt, Gott, du bist meine erste Liebe. Du bist mein ganzes Glück. Nicht meine Karre und meine Karriere Und die 100 Euro mehr auf meinem Konto, sondern das bist du, Gott. Und die das nicht sagen, weil sie sagen müssen, sondern weil sie es wollen. Wir wünschen uns, dass viele sich verabschieden von diesem, ja, ich bin christlich und ich glaube auch an Gott, hin zu, ich liebe Jesus und ich glaube Gott. Ist ein Riesenunterschied. Und wir träumen davon, was wir im letzten Jahr erlebt haben, dass Zweifler ihre Zweifel zum Ausdruck bringen. Das darfst du hier in dieser Kirche mit deiner Denke, dass Zweifler irgendwie spüren und merken, dieser Glaube ist lebendig. Und es geht mich was an. Und dieser Gott kommt irgendwie, nimmt der Besitz von meiner inneren Person, von meinem Herzen. Und es ändert sich was. Es wird lebendig in mir. Wir träumen davon, dass Zweifler lebendigen Glauben entdecken. Dass Namenschristen umkehren. Hat am Donnerstag ein Gespräch mit einem Freund von mir, der sagte, bin zu meiner Konfirmation das letzte Mal in die Kirche gegangen, jetzt ist er vielleicht 60 und hat mit Glauben in Kirche nichts am Hut. Wir wünschen uns, dass Zweifel lebendigen Glauben entdecken, dass Namenschristen, die kirchlich sind, aufwachen und eingeschlafene Christen neu aufwachen, eine zweite Chance bekommen und dass somit eine Bewegung hier losgeht in unserem Vogtland. Eine Erneuerungsbewegung. Und wir wünschen uns, dass viele Vogtländer wieder in die Gottesdienste strömen sonntags. Weil sie etwas von Gott erwarten. Und das ist doch unser Hauptproblem. Das will ich an dich fragen. Das ist unser Hauptproblem. Wir erwarten nichts mehr von Gott. Wir rebellieren auch nicht gegen ihn. Wir stellen ihn auch nicht in Frage. Erwartest du 2019 tatsächlich, dass dieser Gott in dein Leben hineinredet und dass er was in deinem Herzen verändern kann? Wir wünschen uns, dass mehr Leute tatsächlich was von Gott erwarten. Und wir glauben, dass das Herz Gottes am meisten dann berührt wird, also dass es auch einen Rückschluss gibt, dass Gottes Herz am meisten dann berührt wird, wenn wir ihn lieben mit allem, was an uns dran ist. Wie es William Booth, Gründer der Heilsarmee, so schön mal gesagt hat, Gott, ich habe dir beschlossen, alles zu geben, was an William Booth dran ist. Dass Gottes Herz am meisten dann berührt wird, wenn wir ihn suchen und ihn lieben, weil er uns sucht und uns liebt. Das Zweite, den Nächsten sehen und Herzen verändern. Wir wollen tatsächlich eine Kirche mit Zuhausegefühl sein, wie es in der Presse so schön stand. Und auch das ist ein Affront für manche, vielleicht eher Konservative, die sagen, Kirche und Wohlfühlen, das ist, da brauchst du eine Platte in deinem Hirn. Das geht nicht zusammen. Ja, wir wollen eine Kirche sein, in der du dich wohlfühlst. Wir wollen eine Wohlfühlkirche sein. Ja, das wollen wir sein. Ein Ort, wo jeder wahrgenommen wird. Wo jeder getröstet wird, angenommen sich fühlt und ermutigt wird. Wo jeder kommen kann mit seiner Geschichte, mit seinen Fragen, mit seinen Zweifeln, mit den Narben und Schatten, die er mitbringt. Und sich entwickeln darf in der Geschwindigkeit, wie er das gerne möchte. Wir glauben als Kirche, dass wir am meisten verändert werden in engen Beziehungen. Das ist natürlich ein Affront für jeden Prediger, weil wir nicht davon ausgehen, dass wir dann am meisten verändert werden, wenn hier vorne eine vollmächtige und allumfassende, perfekte Predigt kommt, die dich von den Sitz reißt. Und in einer halben Stunde dein ganzes Leben verändert. Das kann sein. Aber wir glauben, dass es uns am meisten prägt und verändert, wenn wir in Beziehungen eng miteinander unterwegs sind. Und dass wir immer nur Beziehungen bauen, die lebendig sind. Und wir rechnen damit, und das ist vielleicht jetzt was zu der zweiten Ebene eher schärfer ist, wenn es um Menschen geht, wir rechnen damit, dass in dieser Kirche und zu dieser Kirche Sünder gehören. Das darf man Sünder heute fast nicht mehr sagen. Sünder bedeutet für uns als Kirche, dass wir alle ein Problem haben mit unserem Herzen. Dass wir unser Herz eher weniger an Gott binden, sondern mehr an die Dinge und Menschen, die uns nicht satt machen. Das ist die eigentliche Sünde. Sünde ist für uns immer ein Beziehungsproblem. Eine Beziehungsstörung zu Gott zuerst, aber dann auch zu den Menschen. Und wir glauben tatsächlich daran und wollen nicht überrascht sein, dass in dieser Kirche Sünder zu Hause sind und dazugehören, ganz normal. Und deswegen wollen wir auch nicht überrascht sein, wenn Menschen in der Herzfabrik noch Scheiße bauen und wenn wir aneinander schuldig wären Und wenn wir Fehler machen und Dinge ausprobieren und die schief laufen, wir wollen bitte nicht überrascht sein, wenn Menschen aneinander schuldig werden. Und ich habe es mal so gesagt, es ist okay, in unserer Kirche ein Sünder zu sein. Aber es soll nicht okay sein, einer bleiben zu wollen. Wir wollen Veränderung. Wir wollen den Nächsten sehen und unsere Herzen verändern lassen von diesem Gott. Das wollen wir und das geschieht durch die Macht von Beziehungen. Und wir glauben an die Macht von Veränderung. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde darüber erzählen, dass Menschen in unserem Umfeld, die im vergangenen Jahr in diese Kirche gekommen sind, teilweise ohne Glauben oder mit Schatten und großen Narben, wie sich ihre Herzen in der Begegnung mit diesem Gott verändert haben, wie sie weich geworden sind, wie Heilung hineinkommt. Wir glauben an die Kraft von Veränderung. Wir glauben, dass wir nicht verdammt sind, so bleiben zu müssen, wie wir waren. Und wir glauben an die Kraft von Wundern, die Gott tun kann. Wir glauben an übernatürliche Dinge, die runterkommen und die in unser Leben hineinwirken können und unser Leben auf den Kopf stellen. Wir glauben das. Und wir glauben auch, dass veränderte Leben die beste Außenwirkung, die beste Werbung haben für unser Umfeld. Nicht leere Glaubensphrasen, sondern veränderte Leben, überzeugte Leben sind die beste Strategie, die beste Werbestrategie für unser Umfeld. Und damit sind wir beim dritten, unser Umfeld prägen, Herzen bewegen. Wir glauben, Dominika, du hast es so brillant gesagt, ich kann es nur wiederholen, wir glauben, dass Kirche kein Ort ist, wo du hingehst, kein Gebäude, wo du am Sonntag um 10 Uhr irgendwie dich hinsetzt, kein Gebäude, in das du Geld steckst, keine Veranstaltung, die du besuchst, sondern dass Kirche der Ort ist, an dem du lebst, wenn kein Gottesdienst ist. Von Montag bis Samstag. Ihr Lieben, Kirche soll für uns der Ort sein, wo du lebst, wenn kein Gottesdienst ist. Wenn nur noch 1%, in Chemnitz nicht mal mehr 1% der Leute sonntags eine Kirche besuchen. Ich habe es über Statistiken gelesen, es geht, ja, wir wissen das alle, krass nach unten, dass selbst von denen, die Kirchenmitglieder sind, unregelmäßig nur noch etwa 5% überhaupt in den Gottesdienst gehen. An unserer frommen Region. Da wollen wir, wenn das so ist, dass keiner Bock mehr hat auf Kirche, da wollen wir die Kirche nicht im Dorf lassen, sondern wir wollen hingehen. Ins Dorf, in die Kaffs, in die Kleinstädte, ins Goldstädt, in unsere Region. Wo immer Menschen Kirche als langweilig, als irrelevant und das oft zu Recht und heuchlerisch empfinden, weil wir nicht das leben, was wir glauben. Weil wir es nicht ernst nehmen. Wo sie das so zu Recht empfinden, dann wollen wir so eine Gegenstimme sein, indem wir eine Gegenkultur leben. Wir wollen die Hände und Füße von Jesus sein, in unserer Region, in den Familien, dort wo wir leben, in den Kaffs und kleinen Dörfern, auf Arbeit, in unseren Berufen, in unseren Beziehungen, dort, wo wir leben. Und wir glauben tatsächlich, und wir sehen das, dass es langsam aufbricht, wir träumen tatsächlich von der Bewegung. Weil du bewegt bist. Und wir wünschen uns, dass wir Kirche fürs Vogtland sind. Auch einige haben uns am Anfang für verrückt erklärt, wie könnt ihr Kirche fürs Vogtland sein? Wir wollen Kirche fürs Vogtland sein. Und wir möchten erfrischend auch für andere Kirchen sein. Keine Konkurrenz, sondern erfrischend auch für die anderen. Und wir träumen davon, dass unsere Kirche, und ich will das so mutig sagen, innerhalb der nächsten 5 Jahre mindestens ein Baby und dann mehrere Babys bekommt. Wir möchten Kirchen gründen, die aus dieser Kirche entstehen, innerhalb der nächsten 5 Jahre. Und wir haben konkrete auch Ideen, wie das aussehen könnte. Und jetzt ist die Frage, nachdem ich das so ein bisschen dargestellt habe, nur so in groben und weniger praktischen Dingen, die eher ja, theoretisch sind, diese Ebenen, diese Bewegung. Wie wollen wir das denn machen, bitteschön? Und was hat das denn auch mit mir zu tun? Augustin, ein alter Kirchenlehrer, hat es ganz, ganz, ganz lang her schon im 3. Jahrhundert mal so schön auf den Punkt gebracht. Er sagte, für das Jahrhundert, du kannst nur das in anderen entzünden, was in dir selber brennt. Du kannst nur das in anderen entzünden, wenn was in dir selber brennt. Und ihr seht jetzt, was brennt. Wir hatten das schon mal, Markus hat das brillant gebaut. Das ist das Herz. Brennendes Herz, wenn es denn brennt. Und die Frage ist dann, Was ist dein Brennstoff? Ich kann mir schön reden drüber, dass wir was bewegen wollen. Aber was ist denn der Brennstoff dahinter? Was treibt denn diesen Herzfabrikmotor an? Was bewegt denn dich? Der beste Kaffee oder ein Bier nach dem Gottesdienst? Ist nett. Vielleicht eine herzliche Begrüßung, die du erlebst, oder ein schönes Gebäude, vielleicht ansprechende Musik, die dir gefällt, eine coole Website, vielleicht irgendwie moderne Medien, die wir benutzen, ja. Lass mich es deutlich formulieren. Ich glaube, dass wir manchmal das Feuer mit dem Brennstoff verwechseln. Diese Dinge, ein guter Kaffee, nette Leute, ein Begrüßungskomitee, ja, ein schönes Gebäude, ansprechende Musik sind das Feuer. Das ist die Form. Das gehört dazu. Aber es ist nicht der Brennstoff. Und bitte, wenn du aus einer anderen Kirche bist, achte darauf, verwechsle bitte nicht den Brennstoff mit der Form. Verändere nur die Lieder. Lass uns englische Lieder singen. Übrigens wollen wir weniger machen. Ja. Weil wir auch in unsere Kultur hier reinwirken müssen. Diese Kultur ist leider so, dass nur ein paar wenige Leute Englisch verstehen. Das ist okay. Das ist das Feuer. Aber der Brennstoff ist ein anderer. Und die Frage ist, was ist denn jetzt der Brennstoff? Diese Dinge sind wie Feuer, die ich genannt habe, aber was ist der Brennstoff? Und das ist mein zweiter Punkt. Was ist der Brennstoff der Vision? Was ist die Vision? Was ist die Motivation, der Motor, der Brennstoff? Was ist wirklich der Brennstoff der Vision? Und jetzt haben wir so einen Oldschool-Vers, den ich schon mal zitiert habe, als ich voriges Jahr darüber gepredigt habe. Und den habe ich überlegt, ich will den wiederbringen und mir nicht zu müde sein, das zu wiederholen. Es ist eine Begebenheit aus dem zweiten Teil der Bibel. Da heißt es, und ihr seht das Herz, brannte nicht unser Herz in uns, als wir mit Jesus unterwegs waren. Und ich habe es oldschool formuliert, wie es in einer alten Übersetzung steht. Und als er uns den Sinn, das Ziel der Schrift öffnete, brannte nicht unser Herz in uns, als wir mit Jesus eine Beziehung hatten und unterwegs waren. Und als er uns das erklärte, wo es in der Schrift, in der Bibel, die Gottes Stimme ist, worum es eigentlich geht. Ihr müsst wissen, kurz zu dieser Begebenheit, zwei Schüler sagen das von Jesus, die seine Nachfolger waren, die alles weggegeben hatten und ihm hinterhergelaufen sind. Dann stirbt Jesus am Kreuz, verstehen das nicht, dass er nicht ein Revolutionär ist, ein Aufrührer, der alles verändert, die Politik verändert, ihr Leben verändert. Er stirbt am Kreuz und sie sind frustriert und sie sind down und es ist alles nur ein großer Berg, wo sie nichts mehr sehen. Und dann hatten sie eine Begegnung, eine Live-Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus. Und dann sagen sie das. Brannte nicht unser Herz in uns, als wir mit ihm unterwegs waren. Und er uns erklärte, dass die ganze Geschichte, die ganze Bibel, die ganze Schrift nicht auf Fortschritt oder auf Zufall oder auf Chaos hinausläuft, sondern dass die ganze Geschichte, die ganze Bibel auf eine Person hinausläuft. Und diese Person ist Jesus Christus, der diese Weltgeschichte in zwei Teile teilt, in vor Christus und in nach Christus. Und das hat sie angezündet. Woher kam diese Veränderung, dieses Brennen, dass sie nach dieser Begegnung losgerannt sind, dass sie die doppelte Meile gingen, dass sie plötzlich mutig waren, dass sie bereit waren, förmlich und wortwörtlich kann man das auch sagen, durchs Feuer zu gehen. Woher kam das? Woher kam dieses Brennen? Ihr Lieben, diese Leute haben eins verstanden, dass die ganze Bibel, Gottes Stimme letztlich, die ganze Geschichte auf Jesus hinausläuft. Jesus, der die Weltgeschichte in zwei Teile teilt. Jesus, der beansprucht, von Gott zu kommen und deshalb uns in Verbindung mit Gott bringen kann, Sünde tatsächlich auslöschen kann, der aber auch ganz Mensch ist, und so ist wie wir zum Anfassen und der schließlich den größten Feind überhaupt, den Tod, besiegt hat. Und wenn du kritisch bist, gebe ich dir diese Frage mit. Bitte gib uns oder gib mir mal eine Erklärung. Ich kann das für mich, ich habe Jahre darüber nachgedacht, auch immer wieder neu. Es gibt für mich keine sinnvolle Erklärung, wie aus diesen Angsthasen, aus diesen Leuten, die so frustriert waren, feurige Leute, deren Herzen angebrannt waren, die verändert wurden, die leidensbereit waren, die eifrig waren, wie sie sich so verändert haben. Und ich glaube, sie hatten einen besonderen Zündstoff. Und dieser besondere Zündstoff war eine Person. eine Person in ihrem Leben, der tatsächlich lebte. Und Jesus nannte diesen Brennstoff und seine Nachfolger nannten diesen Brennstoff auch in einem seltsamen Begriff. Und das ist jetzt griechisch. Und sie nannten diesen Zündstoff, der unser Herzen anbrennt, der diese Vision zum Leben bringt. Sie nannten dieses Ding das Evangelium. Jetzt musst du wissen, das ist griechisch und das bedeutet letzten Endes die gute Nachricht. Die gute Nachricht, dass tatsächlich einer kommt und etwas Außergewöhnliches für uns tut. Und dieses Evangelium, das musst du wissen, war der Brennstoff der ersten Kirche. Der Brennstoff der Vision von Kirche. Aus 12 Angsthasen wurde eine Bewegung, wo in einer kurzen Zeit 3000 Mann sich ihr anschlossen und die im dritten Jahrhundert nahezu 50% des Römischen Reiches vor der Zwangschristianisierung lebendigen Glauben hatten. Und die mutigen Visionäre, die bereit waren für ihre Vision, das, was sie sahen, ganz zu leben und sogar zu sterben. Das Wort Evangelium ist ein Must-Have, wenn du zu dieser Kirche gehören willst. Und wir werden es dir immer und immer und immer wieder versuchen zu erklären und in deinen Kopf zu hämmern und vor allem zu leben. Unsere Überzeugung ist nämlich, dass das Evangelium von dem, was Jesus getan hat, der einzige Brennstoff ist, der dieses Feuer des Herzens anfacht und am Brennen hält. Was bedeutet das Evangelium? Und jetzt bitte schnall dich an und sag nicht, dass du das alles schon weißt und kapiert hast und 100% lebst. Besonders wenn du mit Gott und Jesus und Kirche unterwegs bist. Das Evangelium ist kein guter Tipp. Ich mag übrigens, ich bin so ein Typ, ich mag keine guten Tipps. Soll ich dir mal einen guten Rat geben? Da kommt bei mir schon mal, vielleicht geht es dir auch so. Ja, Daniel, wie geht's so? Wir heißen ja gleich, von daher geht es uns, Daniel, ist schon mal so. Ich mag das manchmal nicht. Und das Evangelium ist kein guter Tipp, kein guter Ratschlag, ja, was du machen sollst, wie du leben sollst, was du sein lassen sollst. Es ist eine gute Nachricht, dass jemand anders etwas für dich getan hat. Oder eine gute Nachricht, was bereits für dich getan worden ist. Lass mich das erklären in so einem Bild. Stell dir vor, eine Armee marschiert auf eine Stadt zu, um diese Stadt zu erobern. Und es ist ausweglos. Ausweglos. Diese Stadt braucht dringend militärischen Rat, sonst ist es aus. Jemand, der erklärt, wo man Wälle errichtet, wo man die Scharfschützen postiert, wer weggeht, wer kämpft, wer die Koffer packt, nach Hause geht, wie man das alles machen muss. Aber was ist, wenn ein großer König, ein Feldherr, diese Armee, diese Macht unterwegs abgefangen hat und vernichtet hat? Was braucht die Stadt dann? Sie braucht keinen Ratgeber, sie braucht einen Boten. Und im Griechischen ist dieses Wort Angelos, das kommt von Engel. Sie brauchen einen Engel, sie brauchen Boten in Engel. Und diese Boten sagen nicht, das müsst ihr machen, endlich, ja. Sondern wir bringen euch eine Freudenbotschaft, das ist gemacht worden für euch. Schluss mit Graben, Schluss mit Scharfschützen, Schluss mit Waffenputzen, Schluss mit Kofferpacken. Ihr müsst euch nicht mehr selber retten. Hört auf, euch selber retten zu wollen durch eure Kraft. Der König hat euch gerettet durch seine Kraft. Jemand anders hat etwas getan. Gott hat etwas getan, das euch gerettet hat. Und das alles verändert. Das ist das Evangelium. Auf den Punkt gebracht heißt es, wir wollen eine Kirche sein, die Menschen hilft, ihre Herzen immer wieder neu, vielleicht das erste Mal, für Jesus brennen zu lassen. Weil sie tiefer versteht, was Jesus für sie getan hat. Der Brennstoff unserer Kirche ist die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, habe ich das geschrieben. Und wir sind fest davon überzeugt, dass diese Nachricht Herzen berührt, Herzen verändert und Herzen bewegt. Das ist unsere Überzeugung. Was heißt das jetzt? Das ist der dritte Punkt. Unsere Vision. Was ist der Zündstoff dieser Vision? Der Brennstoff dieser Vision ist das, was Gott für uns getan hat. Das Evangelium. Und was heißt das jetzt? Ich bin davon überzeugt, dass all das, was wertvoll ist, was dauerhaft ist, was hält, was wesentlich ist in unserem Leben, das Potenzial hat, ständig angegriffen zu werden. Wenn du eine leidenschaftliche Liebesbeziehung leben willst, wird es angegriffen werden. Die Tendenz ist dazu in unseren Beziehungen, dass wir gleichgültig werden, wo wir den anderen noch 3 Jahre zuvor bewundert haben und er unser Number One war. Ich spreche aus eigener Erfahrung unserer Ehe. Die Tendenz, dass alle, wenn Beziehungen ganz wichtig sind für unser Leben, das tragfähigste Ding, was wir haben, dann werden Beziehungen angefochten und umkämpft. Alles Wertvolle hat starke Feinde und so auch das Evangelium. Wenn das die Nachricht ist, die unser Leben auf den Kopf stellen kann, wird das angegriffen. Und es gibt 2 Feinde. Ich würde jetzt das Evangelium noch ein bisschen näher euch erklären. Das Evangelium hat 2 Feinde, die es ständig angreift. 2 Feinde. Ein alter Kirchenlehrer hat es mal so gesagt, er hat gesagt, genau wie Jesus Christus zwischen 2 Verbrechern gekreuzigt wurde, so wird dieses Evangelium, was Gott für uns gemacht hat, von 2 Feinden bedroht. Von 2 Feinden bedroht, von 2 Feinden gekreuzigt. Und der eine Feind ist, und jetzt muss ich ein bisschen komische Worte bringen, der eine Feind ist Gesetzlichkeit oder Religion auf der einen Seite und der andere Feind ist Gesetzlosigkeit und Irreligiosität, also genau das Gegenteil. Und das sind 2 Standardeinstellungen, die jedem Einzelnen in uns wie vorprogrammiert sind, auch wenn du heute da bist. Und diese Standardeinstellungen sind wie Wasser auf dieses brennende Herz. Sie machen alles kaputt. Sie nehmen dem Evangelium die Kraft. Was heißt es? Religiosität, du kannst dich selber einordnen, wie du tickst. Religiosität sagt im Prinzip, du musst dich selbst retten. Du musst ein gutes, besonderes, heiliges, nennen wir Christen das, ja, nach bestimmten Vorgaben und Regeln leben, damit dich Gott annimmt. Die andere Seite ist es genau das Gegenteil. Irreligiöse Gesetzlosigkeit sagt, ich muss vor überhaupt niemandem gerettet werden. Und so wie ich bin, bin ich richtig gut. Und ich bin besser als der da. Und ich rette mich selbst und bin mein eigener Herr und verfüge über mein Leben. Und deshalb muss ich kein gutes Leben führen. Und diese 2 Extreme gehen so dermaßen an der Mitte, an dem Brennstoff unserer Vision vorbei, dass man das gar nicht in Worte fassen kann. Wenn die Botschaft, die wir als Herzfabrik verkünden und leben, auch nur ansatzweise sich anhört wie, du musst auf bestimmte Art und Weise dich verhalten, um gerettet zu werden. Das anziehen, keine Ahnung, diesen Glaubenssatz genauso fressen, dann ist das Religiosität, aber es ist kein Evangelium. Wenn wir sagen auf der anderen Seite, ja, Gott liebt dich und akzeptiert dich, wie du bist. Und er findet dich nett. Und dein Herz braucht keine Veränderung. Dann ist das Irreligiosität. Dann ist das auch kein Evangelium. Und ich glaube, als Kirche ist unser Auftrag, dass wir beide Feinde versuchen abzuwehren. Und den dritten Weg gehen. In Kurzform bedeutet das, dass wir auch euch immer wieder sagen, und uns selbst sagen, bedeutet das Evangelium Folgendes. Was Luther mal so schön sagte, der sagt, in mir selbst bin ich verlorener, in meinem Herzen bin ich verlorener, als ich jemals dachte. Es steht schlechter um mich. Aber das, was Gott durch Jesus tut, ist herrlicher, ist schöner. Ich bin geretteter, ich bin geliebter, als ich jemals dachte. Das ist die Kurzform von Evangelium, die ich wünsche, dass ihr sie in eurer Hirne abspeichert und dass ihr sie lebt und spürt, nachspürt. Wenn wir sagen, dass wir eine Kirche sein wollen, die Menschen hilft, ihre Herzen für Jesus brennen zu lassen, weil sie tiefer verstehen und mehr schätzen, wer sie sind und wer Gott ist, dann heißt es ein zweites. Das Evangelium hat 2 Feinde und das Evangelium von Jesus geht in 2 Richtungen. Und da möchte ich 2 Dinge bringen, die eher praktischer sind. Das erste ist, das Evangelium ist eine Gegenkultur. Ein Kampf. Das muss uns klar sein. Joey, unser Sohn, hat vor etwa einem Dreivierteljahr gesagt, ich sehe an vielen Stellen in meinem Leben, ich erkläre es euch ein bisschen anders, aber so hat er es nicht gesagt, aber er hat gesagt, ich sehe ein hartes Herz in mir. Und ich möchte, dass Gott durch Jesus in mein Leben kommt, in mein Herz weich macht. Und wir haben als Eltern uns total darüber gefreut. Wir haben gesagt, ja, wir glauben daran, dass Gott das tatsächlich in Jesus macht. Er kommt in dein Herz und verändert dich von innen heraus. Und dann haben wir das gefeiert, diese Umkehr und dieses neue Leben. Und dann haben wir miteinander sprechen müssen, immer wieder. Und wir haben festgestellt, ja Joel, dir geht's wie ein Papi. Unsere Tendenz ist, dass wir uns ständig um uns selber drehen. Und ich habe ihm versucht, es immer wieder zu sagen, Jesus, wenn dein König deines Herzens jetzt Jesus ist und der auf dem Thron sitzt, dann kannst du nimmer ständig dich selber in den Mittelpunkt stellen und das Spielzeug alles für dich wollen und deine Freunde für dich und wie auch immer was. Und wir haben angefangen dafür zu beten, dass er ein Leiter ist, der andere mehr liebt als sich selber, der andere im Fokus hat, der die Not von anderen sieht in seinem Umfeld und so weiter. Und es war dann cool, als wir jetzt in der Schule so ein Statement gehört haben, Tabea zum Elterngespräch, dass von mehreren Leuten das gehört haben, dass der Joey ist ein echter Friedensstifter. Und er hat uns manchmal zu Hause erzählt, dann hat er irgendein trauriges Mädel im Bus gesehen und hat sie versucht zu trösten und dann hat er einen Busfahrer angesprochen und auf einmal und einen Nachbarn und es war irgendwie cool zu sehen, wie er darin wächst. Und ich weiß nicht, inwieweit, ich möchte es fragen, inwieweit dein Glaube, dein oder das, was du für Glauben hältst, wirklich so eine Gegenkultur ist, die konträr zu dem, also entgegensteht, was du automatisch auf die Straße bringst. Eine Gegenkultur, ein Kampf. Ob dein Glaube Werte beinhaltet, die fundamental anders sind, als was in deinem Herzen ist und was du automatisch lebst. Ich habe ein hartes Zitat von einem alten Bischof vom 19. Jahrhundert. Ryle heißt der. Und er bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt. Und das will ich euch lesen. Er sagt, es gibt tausende Männer und Frauen, die jeden Sonntag zur Kirche gehen und sich Christen nennen. Ihre Namen stehen im Taufregister. Ihr Leben lang gelten sie als Christen. Wenn sie heiraten, lassen sie sich kirchlich trauen, wenn sie sterben, christlich begraben, aber ihre Religion bringt ihnen nie irgendwelche Kämpfe. Sie wissen buchstäblich nichts vom Ringen der Seele, innerer Anstrengung und Konflikten, von Selbstverleugnung, Wachen und Beten und Kämpfen. Solch ein Christentum ist nicht der christliche Glaube der Bibel. Klammer auf, erst Religion vielleicht. Echter Glaube ist ein Kampf. Echter Glaube ist ein Kampf. Und ich glaube, er hat recht. Ich möchte euch hinterfragen, mich hinterfragen. Überprüfen wir mal unsere Werte. Wenn deine Werte, die du lebst, zu sehr deiner Umgebung ähneln, dann sollte dich das beunruhigen in 2019. Wenn bei uns als Kirche und bei dir persönlich wirklich der Brennstoff, die Brennstoffzelle, Evangelium, die Mitte ist, das Zentrum, und wenn du im Herzen wirklich brennst, dann hat das einen auf den Kopf stellenden Effekt von allen Dingen in deinem Leben. Warum? Weil das Evangelium sagt, dass der Sohn Gottes, der König, Mensch wird und in diese Welt kommt und uns dient. Dass er arm wird freiwillig, um uns reich zu machen. Dass er über die Sünde meines Herzens, über mein Ego triumphiert, nicht mit Macht, sondern durch ein Opfer am Kreuz. Er hat für uns alles gewonnen, indem er sein Leben verliert. Und deswegen erwartet er von seinen Nachfolgern, dass sie sich selber verleugnen. Und das heißt zu sagen, mich gibt es eigentlich nicht mehr, mein Herr ist jemand anders. Wir waren jetzt am Freitag oder irgendwie diese Woche im McDonald's und uns hat es, ich will das nicht verachtend sagen auf andere, aber uns hat es frustriert. Wir haben eine halbe Stunde einem Gespräch von einem jungen Paar, so Anfang 30, beobachtet und zugehört. Und ich dachte, das ist so ein Armutszeugnis einfach. Dieses junge Paar hat sich über nichts anderes unterhalten, wie teuer ihre Tattoos waren und an welchen Körperstellen und wie viel 1.000 Euro sie gefressen haben. Mit wem sie wann sich wie vergnügt haben und wie scheiße diese ganzen Beziehungen sind. Dass alle anderen die Versager sind, nur sie nicht. Und wie viel sie Knete verdienen im nächsten Jahr. Und ich dachte, und das will mich überhaupt nicht darüber stellen. Ich dachte, aber was für ein Armutszeugnis. Und sie waren nicht glücklich dabei. Sie waren nicht glücklich dabei. Da draußen zählen Reichtum, Außendarstellung, irgendwie Nabelschau, eine ständige Einfluss auf Kosten anderer, Überlegenheit, Anerkennung, Status. Und wenn deine Werte und Prioritäten nicht an vielen Stellen anders sind als die Welt, in der du lebst, dann ist es nicht das Evangelium, was dich prägt, sondern Bonhoeffer hätte vielleicht gesagt, billige Gnade. Das Evangelium ist als erstes so eine Gegenkultur. Es ist eine Gegenkultur und ein Kampf. Das zweite und das ist das letzte, es wirkt von innen nach außen. Es wirkt von innen nach außen. Und deswegen ist dieses Herz so wichtig. Es wirkt nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Jesus hatte oft harte Auseinandersetzungen mit den Religiösen. Diese Leute waren Spezialisten für eine Art Frömmigkeit, die von außen nach innen funktionierte, in Anführungsstrichen. Wenn ich also nach außen gut aussehe, wenn ich einen guten Eindruck mache in meinem Umfeld, wenn ich mit aller Kraft den Regeln folge, das heißt nach dieser Devise, wenn wir unser Verhalten so gut es geht äußerlich verbessern und uns ganz doll anstrengen, dann wird Gott innerlich in unsere Herzen kommen und uns annehmen. Und zu diesen Leuten sagt Jesus, Außenhammel, Innengammel. Er sagt, ihr seht äußerlich gut aus und ihr macht einen guten Eindruck und euer Verhalten stimmt. Aber euer Herz brennt nicht. Euer Herz brennt nicht, es lebt nicht. Eure Religiosität ist gefährlich, weil sie sich hinter guten Regeln versteckt. Nicht, weil ihr euch genug anstrengt, nicht genug anstrengt oder gute Leute seid, sondern weil ihr letzten Endes mich und das, was ich tue für euch, mein Opfer für euch, nicht kennt. Ich durfte noch nichts für dich tun. Ich durfte noch nichts für dich tun. Du kennst mich nicht. Und ich kenne dich nicht. Keine Beziehung. Und deshalb geht ihr nicht die doppelte Meile. Und deshalb verachtet ihr andere. Und deswegen verwendet ihr euer Geld nur für euch und deswegen macht ihr leere Worte und seid Heuchler. Deshalb, ihr kennt mich nicht. Ihr brennt nicht in eurem Herzen. Das Evangelium wirkt genau umgekehrt. Es wirkt von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Wenn ich in meinem Herzen ganz tief weiß, dass ich aus Gnade gerettet bin, weil der Feldherr, der große König gekommen ist, dass Gott mich annimmt, nicht aufgrund dessen, was ich getan habe und tue, sondern aufgrund dessen, was er getan hat. Wenn also mein Herz innerlich berührt ist von dieser Liebe Gottes, die mir gilt, mir Daniel. Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin und davon berührt bin, wie sehr mich dieser Gott liebt und mag und angenommen hat, dann werde ich anfangen, Gott gehorchen zu wollen. Nicht gezwungen, sondern aus Freude und Dankbarkeit. Und ihr Lieben, das macht den Unterschied. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Spurgeon. Und dieser Mann war ein Prediger in London, uralt, Asbach uralt. Und dem muss man nicht vorwerfen, dass er irgendwie so ein liberaler Preacher da gewesen ist. Und er sagt, und bringt es auf den Punkt, er sagt, wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz seien hart, da fand ich es einfach zu sündigen. Wenn ich das Gefühl hatte, Gott und seine Gesetze sind hart und ich verlange viel zu viel von mir, da finde ich es einfach, immer wieder Schlupflöcher zu finden und immer wieder seine Maßstäbe runterzuregeln, dann fand ich es einfach, daran vorbeizuleben und zu sündigen. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, wie gütig, wie überfließend barmherzig Gott war, da schlug ich an meine Brust, schreibt er, und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und der mein Bestes will. Wir wollen eine Kirche sein, die verstanden hat, dass unser Herz, unsere Person, unsere eigentliche Person nur durch eine einzige Macht in der Welt verändert wird. Und das ist durch diese Liebe und Gnade und Zuwendung Gottes. Ich möchte mit zwei Beispielen schließen. Ich habe im Dezember zwei Briefe bekommen. Jetzt passiert das selten, dass ich Briefe bekomme, aber diese Briefe waren besonders. Und es standen da drinnen Dinge, die mich zu Tränen gerührt haben. Der eine Brief war, Daniel, und das haben mehrere Leute mir geschrieben, wir sehen in dir einen mutigen Mann. Du bist unser Vorbild im Punkt Mut. Der andere Brief ging in die Richtung, Daniel, du bist mir ein Vorbild. Und das kam auch mehrmals, wie großzügig du bist. Und ich saß auf meinem Sessel und habe das gelesen, mir kamen die Tränen. Wisst ihr warum? Nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass ich es bin. Sondern weil ich die Überzeugung bin, dass ich es nicht bin. Es ist nicht Daniel. Meine Frau könnte das sagen, als wir geheiratet haben, ich bin weder mutig, noch bin ich großzügig. Ist nicht mein Typ. Ist nicht mein Wesen. Ich bin ängstlich und stolz und mir fällt es nicht zu, von dem, was ich habe, besonders was Finanzen angeht, was auch immer knapp war bei uns, abzugeben und großzügig zu sein. Wisst ihr, was mich verändert hat? Eine Regel? Irgendwie eine leere Phrase oder ein bisschen auf die Stolzdrüse drücken oder irgendwas, dass meine Frau gesagt hat, wenn du nicht das abgibst, dann werde ich mich scheiden lassen. Ich habe eine Sache verändert. Ich habe mehr verstanden, dass Gott so großzügig ist und abgibt. Und dass Jesus so mutig ist für mich, für einen Typen wie mich, sein Leben zu geben. Und je mehr ich mich selber kenne und meine Macken und Schatten, wie stolz und wie ich mein Geld liebe und überhaupt nicht abgeben kann und nicht vorwärts gehen kann, desto mehr ich das gesehen habe, wie Spurgeon das sagt, ist mein Herz weicher geworden. Mir fällt es halt leichter abzugeben. Mir fällt es leichter, mit weniger zufrieden zu sein. Und ich bin mutiger geworden, ja. Ich weiß nicht. Gott hat mein Herz verändert. Und Gott kann dein Herz verändern. Nicht durch das, was du tust, wie du dich anstrengst, sondern durch das, was er tut. Und das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Das Evangelium soll als Brennstoffzelle laut werden. Durch dein Leben. Und durch das Leben unserer Kirche, dort wo wir sind. Das ist das Feuer, das unser Herzen brennen lässt. Es gibt kein anderes Feuer. Es gibt kein anderes Feuer.